Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Zurück zur Normalität mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand. Eine Buchvorstellung mit Norbert Bolz. Aufgezeichnet am 25. Februar 2026 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Ja, meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Buchvorstellung mit Norbert Bolz zum Thema Zurück zur Normalität mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand. Zurück also zur Normalität. Leben wir denn in einer unnormalen Welt? Norbert Bolz sagt ja. Er sieht die Normalität nämlich in einem Zangengriff. Zum einen durch die Wokeness der Kulturrevolutionäre und zum anderen durch den Alarmismus einer politisch-medialen Elite. Für Norbert Bolz stellt Wokeness das Verhältnis von normal und pathologisch auf den Kopf. Was früher als pathologisch galt, gilt heute als selbstbestimmter Lebensentwurf. Gleichzeitig stellt der Alarmismus das Verhältnis von normal und extrem auf den Kopf. Im Alarmismus kommen Sensationsjournalismus, Gefälligkeitswissenschaft und eine Politik der Angst auf einen gemeinsamen Nenner. Gibt es nichtsdestotrotz Anzeichen dafür, dass auf die Generation der Weltverbesserer eine skeptische Generation folgt, wie Norbert Bolz annimmt? Das werden wir diskutieren. Norbert Bolz wurde 1953 in Ludwigshafen geboren. Nach dem Studium in Mannheim, Heidelberg und Berlin wurde er 1977 promoviert und anschließend Assistent des Religionsphilosophen Jakob Taubes. 1987 habilitierte sich Norbert Bolz mit einer übrigens bis heute lesenswerten Arbeit über den philosophischen Extremismus zwischen den Weltkriegen. Nach einer Professur in Essen war er von 2002 bis 2018 Universitätsprofessor und Leiter des Fachgebiets Medienwissenschaften an der Technischen Universität Berlin. In der Bibliothek des Konservatismus war Norbert Bolz bereits zweimal präsent, nach den Buchvorstellungen von 2017, Zurück zu Luther, und 2023, Der alte weiße Mann, dürfen wir ihn hier heute also zum dritten Mal willkommen heißen. Lieber Professor Bolz, es freut mich sehr, dass Sie wieder da sind und ich bitte Sie ums Wort.
Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben das, was ich in dem Buch schreibe, so wunderbar zusammengefasst in wenigen Sätzen, dass wir eigentlich direkt zur Diskussion übergehen könnten. Aber ich will doch ein paar Passagen mal vortragen und Ihnen vorab auch sagen, wie das Buch insgesamt aufgebaut ist. Denn ich werde nicht aus allen Kapiteln jetzt irgendetwas bringen, sondern nur ein paar Überlegungen, von denen ich denke, es könnte Sie reizen, dann darüber zu diskutieren. Aufgebaut ist das Buch so, dass ich in den beiden ersten Kapiteln, das heißt, die heißen die These und Wokeness und Fundamentalismus, versuche die Kulturrevolution zu schildern, die uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchgeschüttelt hat. Und ich habe versucht, sie auf prägnante Begriffe zu bringen. Aus diesen beiden Kapiteln werde ich auch kurz etwas vortragen. Also nachdem das Problem geschildert ist, kommen dann einige Kapitel zum Thema Normalität, nicht? Denn das ist in der Tat die Frage, die nicht nur Böswillige, sondern alle natürlich zurechtstellen, was meinen Sie denn mit normal? Was soll das denn sein? Was soll die Normalität ausmachen? Ich benutze in dem Zusammenhang einen Begriff, der nicht von mir stammt, sondern von Husserl, ohne dass ich Sie oder die anderen Leser belästigen will mit Philosophie. Aber der Begriff der Lebenswelt von Husserl, glaube ich, bringt sehr gut zum Ausdruck, was uns verloren gegangen ist und warum wir auch Probleme haben, eine moderne Existenz zu führen. Also das geht so ein bisschen tiefer als nur dieses Modephänomen Wokeness, das uns allerdings ja lange genug jetzt schon geärgert hat. Und ich will dann auch einen Vorschlag machen zu dem, was modernen Konservativismus ausmachen könnte. Es gibt davor ein Kapitel über das ich nicht heute vortragen will, aber das ich Ihnen wenigstens andeuten möchte, weil es mir persönlich wichtig ist. Und zwar heißt das Kapitel Starke und schwache Bindungen. Klingt sehr langweilig. Dahinter steckt auch ein Aufsatz, der schon aus den frühen 70er Jahren stammt von Mark Granovetter, The Strength of Weak Ties. Und Mark Granovetter, damals gab es ja sowas wie Internet noch nicht. Und Mark Granovetter als Soziologe hat dort eine Netzwerkanalyse angestellt, also mit denen, wenn Sie es wollen, Alltags- und Lebensnetzwerken, die es eben immer schon gab, und kam zu einer Beobachtung, die damals sensationell war, deren, wie soll man sagen, Tragkraft oder Impact aber immer noch nicht so richtig zu Ende diskutiert worden ist, nämlich zu der Beobachtung, dass schwache Bindungen informationsstärker sind als starke Bindungen. Also um es einfach zu sagen, Bekannte oder Leute, die man halt mal hin und wieder so trifft, von denen kann man mehr Informationen bekommen als von Leuten, mit denen man eng verbandelt ist. Also wenn Sie so wollen, das Informationsschwächste, was es überhaupt gibt, ist Intimität. Und das besteht am Ende nur noch auch aus Redundanz. Was wir ja gut finden. Also ich bin ein Freund der Redundanz, aber es ist eben aus informationstheoretischer Sicht ist man da nahe am Nullpunkt in der Intimität, während man mit Leuten, die man noch nicht so gut kennt, eher zum Austausch von Neuigkeiten kommt. Ich habe meinen Studenten immer versucht, das zu erklären, das ist der Unterschied, ob sie an ihrem Heimatort studieren, so wie ich das persönlich auch gemacht habe, ich stamme ja aus Ludwigshafen, wie Sie gehört haben, war erst in Mannheim aus Faulheit, einfach, ich musste nur über die Rheinbrücke radeln. Und war dann gezwungen, durch die Bundeswehr nach Berlin zu gehen, um es ehrlich zu sagen. Aber das hat unendlich viel geändert. Ja, und das, ich glaube, das konnte jeder, kann jeder beobachten, der gezwungen ist oder auch Lust hat, seinen Heimatort zu verlassen. Man kommt in vollkommen neue Bereiche und findet Anschluss an Netzwerke, zu denen man sonst niemals einen Zugang gefunden hätte. Das bedeutet also aber, und das ist für meinen Zusammenhang wichtig, obwohl ich, wie gesagt, heute nicht weiter darauf angehe, dass gefühlsschwache Bindungen, denn das sind diese schwachen Bindungen, die sind gefühlsschwach, dass die eigentlich immer wichtiger werden. Also dass immer häufiger Leute auch auftauchen, deren Erfolg man gerade dadurch erklären kann, dass sie sich nicht besonders intensiv auf andere Leute einlassen. Ja? Also man kann vielleicht mit 5, 6 Leuten wirklich tiefe Freundschaften haben. Wir können darüber streiten, wie viel es wirklich sind, aber sehr viel mehr können es nicht sein. Während Sie heute ja mit Leuten zu tun haben, die stolz darauf sind, Hunderte oder Tausende von Freunden zu haben oder Follower oder was auch immer. Das heißt also, Sie haben ein riesengroßes Netzwerk, aber es ist gefühlsschwach. Und das hat natürlich Folgen. Wenn man also erfolgreicher ist, wenn Sie so wollen, durch Gefühlsschwäche, als durch besonders intensive Beziehungen, die Sie zu anderen Menschen bringen. Aber es ist für mich persönlich ein sehr wichtiger Punkt, aber ich denke, ich will darüber nicht tiefer im Vortrag, also im Vorlesen eingehen, aber wenn Sie sich dafür interessieren, für das Thema, und wenn Sie spüren, da ist wirklich, liegt wirklich ein großes Problem, können wir gerne natürlich darüber diskutieren. Ja, aber wie gesagt, im Kern schließen sich da Überlegungen zu modernem Konservativismus an, zu der Frage, was ist denn eigentlich gesellschaftlich betrachtet Normalität? Und da ist meine Antwort relativ einfach, es ist Bürgerlichkeit. Und ich versuche dann auch in einem vielleicht etwas zu optimistischen Kapitel zu zeigen, was eigentlich unsere von uns Bürgern, uns Konservativen oder Liberalen, die wesentliche Produktivkraft ist. Also was uns überlegen macht und was uns deshalb auch niemals pessimistisch werden lässt. Und das ist Freiheit. Also das Kapitel heißt Produktivkraft, Freiheit. Dazu habe ich schon relativ viel in früheren Büchern geschrieben. Deshalb werde ich das jetzt auch nicht Ihnen weiter vortragen. Am Ende komme ich dann zu den 4 Bereichen, von denen ich denke, dass unser aller Leben von ihnen geprägt wird, nämlich die technische Welt, die Wissenschaft, die Medien und die Politik. Und bei der technischen Welt versuche ich zu zeigen, warum das wenn Sie es wollen, eine Art zweite Natur geworden ist, also eine autonom gewordene Technik, die sich nicht mehr nach den Bedürfnissen der Menschen richtet. Klingt, wenn man es so grob sagt, blöd und ärgerlich, aber ich glaube, es ist so. Das ist eine These, die nicht von mir stammt, sondern die ich nur richtig finde. Sehr systematisch ist die entwickelt worden von Gehlen, von Arnold Gehlen. Ich halte das nach wie vor für richtig. Das Kapitel über Wissenschaft heißt bei mir, warum wir der Wissenschaft nicht folgen können. Und da ahnen Sie schon, dass das natürlich eine Antwort auf Follow the Science ist, was für mich die unwissenschaftlichste Formel ist, die es überhaupt gibt. Denn Wissenschaft lebt ja genau vom Widerspruch. Sie lebt vor allen Dingen auch von dem Bewusstsein, moderne Wissenschaft lebt von dem Bewusstsein, dass sie nicht die Wahrheit hat, sondern dass sie immer nur Hypothesen aufstellen kann und dass niemand von der Verantwortung befreit werden kann durch die Wissenschaft, mit welchen Hypothesen er sich ein Bild von der Welt macht oder sich selber auch in seinem Leben orientiert. Ja, das Kapitel über die Medien lautet »Gut informierte Weltfremdheit«. Ist auch ein Titel, den ich von Gehlen geklaut habe, lässt sich aber heute noch viel, viel besser studieren als in Gehlens Zeiten. Das heißt also, dass wir es heute überwiegend mit Menschen zu tun haben, die eigentlich ziemlich gut informiert sind in einem meistens recht oberflächlichen Sinne, aber man ist auch gezwungen, sich über alles Mögliche zu informieren. Denn sie können nicht einfach sagen, zur Ukraine fällt mir nichts ein oder zum Gazastreifen gefällt mir nichts ein oder da weiß ich nicht genug. Eigentlich wäre es ehrlich, ja, es wäre ehrlich, wenn wir alle so reagieren würden, bei fast allen Themen, die es gibt auf der Welt. Denn in nur ganz, ganz geringen Ausschnitt von Weltthemen haben wir eine halbwegs akzeptable eigene Kompetenz, die uns zu einem politischen Urteil oder einem Urteil befähigen würde. Aber im Regelfall ist es so, dass die Informationen nur die Illusion von realistischer Weltbetrachtung vermitteln. Und es verträgt sich übrigens eben außerordentlich gut mit radikaler Weltfremdheit. Das können Sie daran ablesen, dass die Weltfremdesten meistens die Leute sind, die die längsten Studien hinter sich haben. Und also gerade dann, wenn Sie Kontakt haben mit Universitätsmilieus, können Sie das sehr, sehr leicht überprüfen. Das letzte Kapitel schließlich heißt dann die zwei Gesichter der Politik. Daraus werde ich Ihnen allerdings noch kurz was vortragen, weil ich denke, es ist wichtig, dass man sich klar macht, dass die Politik in zwei performative Teile zerfällt. Da gibt es auf der einen Seite die grauen Gesichter mit ihren Aktenkoffern, die machen die wirkliche Arbeit. Und dann gibt es die Leute, die, wie soll man sagen, die Schaufensterpolitik betreiben, also die in den Medien auftreten, um es anekdotisch zuzuspitzen, was mir immer am besten gefallen hat. Der ehemalige SPD-Führer Sigmar Gabriel hat mal sehr schön gesagt, ich kann in der Tagesschau zu jedem politischen Thema Stellung nehmen, denn ich kriege eh nur 15 Sekunden. Und das ist das Geheimnis, wenn Sie so wollen, dieser Schaufensterpolitik. Ja, deshalb gibt es auch Annalena Baerbock oder so Sachen. Ja, das kann man nur so erklären. Weil ich habe eh nur 15 Sekunden und selbst wenn ich dann kompletten Unsinn erzähle, das merkt kaum jemand. Also, das ist der Aufbau des Buchs. Also erst das Problem, dann was ist eigentlich Normalität, wenn Sie wollen, was ist das Gute, worauf wir uns wieder orientieren sollten, wohin wir zurück sollen. Wie sieht das dann konkret gesellschaftlich aus? Also wo wird das ausgeprägt, diese Normalität eben im Wesentlichen in der bürgerlichen Welt? Und in welchem Horizont müssen wir uns verstehen? Also Politik, Medien, Wissenschaft, Technik. Gut, wie gesagt, nicht aus all dem will ich Ihnen was vortragen, sondern nur aus ein paar Passagen, von denen ich hoffe, dass Sie Lust haben, dazu zu diskutieren. Aber natürlich beginnend mit dem Anfang. Unsere bürgerliche Gesellschaft, Sie haben das schon vollkommen ideal zusammengefasst, aber ich bringe es nochmal, weil es meine Hauptthese ist. Unsere bürgerliche Gesellschaft ist in einem Zangenangriff auf die Normalität. Einmal durch die Wokeness der Kulturrevolutionäre und zum anderen durch den Alarmismus der politisch-medialen Elite. Die Wokeness stellt das Verhältnis von normal und pathologisch auf den Kopf. Der Alarmismus stellt das Verhältnis von normal und extrem auf den Kopf. Wokeness ist das letzte Asyl der geistig obdachlosen Linken. Sie ist einerseits durch eine Hypersensibilität und andererseits durch eine Hypermoralität gekennzeichnet. Wenn man sich eine Erklärung dieses eigenartigen und in der ganzen westlichen Welt verbreiteten Phänomens bemüht, kommt man zu dem Ergebnis, wir leben in der anstrengendsten Kultur aller Zeiten. Und das überfordert und frustriert sehr viele Menschen. Deshalb beherrschen die Barbaren, nämlich die postkolonialistischen Taliban des Westens und die Mimosen der Wokeness, die Öffentlichkeit. Betrachten wir zunächst die woke Normalisierung des Pathologischen. Das, was früher als Neurose betrachtet wurde, zum Beispiel Hysterie, Zwangsneurose und Verfolgungswahn, soll jetzt als selbstbestimmter Lebensentwurf anerkannt werden. Indem sie eine statistische Normalität als moralisch abnormen behauptet, errichtet die Wokeness ein Tabu über die Unterscheidung von normal und abnormal. Die woken Normalisierungen des Pathologischen zeigen längst auch eine aggressive politische Seite, nämlich in Form einer Re-Education der weißen heterosexuellen Männer. Sie sollen queer denken lernen, und das heißt letztlich die Unterscheidung von Mann und Frau durch ein Kontinuum unendlich vieler Geschlechter ersetzen. Das bedeutet, dass nun alles akzeptiert wird, nur nicht die bürgerliche Normalität. So ist ein kulturelles Klima absoluter Toleranz entstanden, das sich aber als absolute Intoleranz gegenüber den traditionellen Lebensformen, vor allem gegenüber den traditionellen Geschlechterrollen äußert. Damit wird der Normalität der Krieg erklärt. Normal und pathologisch tauschen die Plätze. Als krank gilt jetzt derjenige, der etwas für normal, also für natürlich gegeben hält. Wie etwa die Tatsache, dass jedermann ein Mann oder eine Frau ist. Das funktioniert aber nur deshalb, weil den meisten normalen Menschen der Mut fehlt, die lautstarken Verrücktheiten verrückt zu nennen. Sie haben nämlich Angst, als rechtsextrem zu gelten. Genauso pervertiert ist das Verhältnis von Normalität und Ausnahmezustand in der Welt der Medien und der Politik. Es gibt hier eine wahre Katastropheninflation, deren bekanntester Vertreter die sogenannten Wetterextreme sind. Aus den Medien ist uns der Alarmismus natürlich schon lange bekannt, denn der Journalist sucht die Sensation, das extrem Neue. Doch heute ist der Alarmismus, der überall nur Katastrophen sieht, der gemeinsame Nenner von Sensationsjournalismus, Gefälligkeitswissenschaft und einer Politik der Angst, wie wir sie in der Corona-Zeit kennengelernt haben. Die unbestreitbare Tatsache, dass es das Unerwartete, also schwarze Schwäne gibt, hat die politisch-mediale Elite zu einer Katastropheninflation gesteigert. Und in der Angst vor der Katastrophe treffen sich die Neurose der Woken und das Extrem des Alarmismus. Ein noch vergleichsweise harmloses Beispiel sind die gerade erwähnten Wetterextreme. So lautete die Wettervorhersage von Wetter.com für April 2024 von extrem warm zu extrem normal. Es stimmt natürlich, dass die Normalität langweilig und oft auch fortschrittsfeindlich ist. Dieses Unbehagen an der Normalität ist so alt wie die bürgerliche Gesellschaft. Aber es ist heute in einen Angriff auf die Normalität umgeschlagen. Vor allem die Grünen verkünden das Ende der bürgerlichen Normalität, die als zerstörerisch oder als toxisch, wie man gerne sagt, denunziert wird. Im Klartext heißt das aber, die notwendige Anpassung an die Dynamik und Mobilität der modernen Gesellschaft ist pervertiert worden zu einem Stellentausch von normal und pathologisch und normal und extrem. Also das ist, wenn Sie so wollen, die Oberflächenbeobachtung unserer Kultur der letzten Jahre. Ich bringe das jetzt auf zwei ja wiederum extreme Ausformungen. Das eine war ja schon genannt, mehrfach Wokeness. Das andere aber ist auch der Fundamentalismus. Unsere Welt dröhnt von Alarmsignalen, Hilferufen und Wutschreien. Da ist der Terror des islamistischen Fundamentalismus, den einige Zeitgeistexperten als die Rache Gottes an der atheistischen Wohlstandsgesellschaft deuten. Da ist die Klimakrise, die von grünen Gaia-Kult als Rache der Natur an Kapitalismus interpretiert wird. Da ist die Massenmigration, bei der sich Asylsuchende und Wirtschaftsflüchtlinge nicht mehr unterscheiden lassen und die jetzt auch als politische Waffe genutzt wird. Gleichzeitig tobt der Wahnsinn von innen. Unsere Gesellschaft ist toleranter, frauen- und minderheitenfreundlicher denn je. Aber fanatische Aktivisten werfen ihr Sexismus und Rassismus vor. So zerstört sich die Aufklärung selbst. Auf ihren Höhepunkt in der Vorrede zur Morgenröte gab Nietzsche die Parole aus, das alte Vertrauen zur Moral zu untersuchen und zu untergraben. Und dabei sollte der Aufklärer keine Angst haben, sich selbst zu verneinen, so Nietzsche. Doch diese große europäische Tugend der Selbstkritik ist bei den Woken zu einem Bußkrampf pervertiert. Wokeness ist der aktuelle polemische Gegenbegriff zur bürgerlichen Normalität. Er harmoniert sehr gut mit Sozialismus und Umweltbewusstsein. Sozialistisch, grün und woke sind die drei Varianten der westlichen Ersatzreligion, die das Vakuum ausfüllen, das der Niedergang des Christentums und der Untergang des Marxismus hinterlassen haben. Sie sind sich gleich in ihrer fanatischen Gewissheit gegen den Augenschein. Und es ist dieser religiöse Fanatismus, der erklärt, warum Wokeness und rot-grüner Menschenrechtsfundamentalismus sich den islamischen Fundamentalismus anbiedern. Trotz schärfster inhaltlicher Unvereinbarkeiten. Also Sie alle haben ja die Formel noch im Sinn, Queers for Palestine, ja, wo man gedacht hat, hey, halt mal. Aber nee, das ist überhaupt nicht überraschend. Ja. So hängt das sehr logisch zusammen. Aber man kann auch an Greta Thunberg denken, die Ikone der Klimaapokalyptiker, die sich als glühende Antisemitin entpuppt hat. Wir befinden uns damit im Endstadium des europäischen Nihilismus. Die rot-grün-woke Welt des Westens betreibt ihren Verrat an der Moderne mit einer klaren Agenda. Zunächst geht es um die Zerstörung der Geschlechterrollen, der klassischen Familie, und dazu dient vor allem auch die Dämonisierung der Männlichkeit als toxisch. Die schon vor 100 Jahren von Oswald Spengler diagnostizierte Unfruchtbarkeit des Westens fügt sich fatal zur Massenmigration außerordentlich fruchtbarer Muslime. Und das wird hierzulande von vielen Progressiven, als Ausdünnung der Deutschen gefeiert. Sie kennen wahrscheinlich alle diese einschlägigen Texte, im Wesentlichen von den Grünen. Und dem entspricht präzise die Aushöhlung der christlichen Kultur zu einer Zivilreligion ohne Glauben, gewissermaßen zu einem Christentum ohne Christenheit. Man muss hier aber erkennen, dass dies in der Logik der Moderne selbst liegt. Denn Freiheit als europäischer Lebensstil setzt das Ende der Großideologien und damit eben auch das Schrumpfen des Christentums zur Zivilreligion voraus. Doch religiös würde Normalität eben immer noch bedeuten christliche Leitkultur. Dass wir uns dazu unter dem Druck der woken Kulturrevolutionäre nicht mehr offen zu bekennen wagen, fügt sich wiederum fatal zu politischen Tendenzen einer fortschreitenden Unterwerfung unter den Islam. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung innerhalb dieses Kapitels und will noch etwas zu der Anbiederung der Wokeness an den fundamentalistischen Islam sagen. Fundamentalismus ist die Vorwärtsverteidigung einer Tradition, die sich nicht mehr von selbst versteht und unter ihrer Rechtfertigungsbedürftigkeit leidet. Seine Aggressivität zeigt sich deshalb als Verweigerung des Dialogs. Man kann die fundamentalistischen Bewegungen damit als die genaue Reaktion auf moderne Phänomene wie Weltkommunikation, Liberalismus und Unsicherheit verstehen. Für den muslimischen Frommen sind die westlichen Werte schon deshalb unattraktiv, weil sie inhaltlich völlig unbestimmt sind und sich bei näherem Hinsehen ganz in Verfahrensfragen auflösen. Das haben Sie vielleicht einmal verfolgt, als Habermas noch. Lebt er immer noch? Ich weiß es gar nicht. Er lebt immer noch. Aber er sagt nichts mehr, glaube ich. Also er hat mal eine Zeit lang versucht, uns das als Zukunft zu verkaufen. Das hieß einmal Verfassungspatriotismus. Da hat es noch ein bisschen, wie soll man sagen, Sexappeal. Naja, obwohl auch kaum mehr. Aber vor allen Dingen eben, ähnlich wie andere Soziologen, Luhmann auch, im Grunde alles, was wir machen, ist legitimiert rein als Verfahren. Und es gibt keine andere Legitimität mehr als Verfahren. Und das heißt, man hat inhaltlich substanziell nichts anzubieten. Begreift das aber gerade als die Stärke unseres Systems. Ja, nur für den Fall, dass Sie das mal interessieren sollte. Oder Habermas stirbt und man muss Nachrufe schreiben. Also wir sprechen dann von Variabilität, Offenheit, Andersheit und Dialogbereitschaft. Und es kann auch nicht anders sein. Diese Neutralität unserer Spitzenwerte ist der Preis, den wir für unsere westlichen universalistischen Ansprüche zahlen müssen. Der Fanatiker dagegen erlöst von der Komplexität. Er hat die Kraft, viele Dinge nicht zu sehen. Der Fanatismus ist also die Willensstärke der Schwachen und die Lebenssicherheit der Unsicheren. Dahinter steht letztlich das Begehren nach einem Befehl. Wir haben ja den Fundamentalismus und die moderne universalistische westliche Gesellschaft als Komplementärphänomene interpretiert. Und genauso gehören in der modernen Welt auch Fanatismus und Irritierbarkeit oder eben auch Hypersensibilität zusammen. Also das ist der Zusammenhang für meine Begriffe zwischen Wokeness und islamischem Fundamentalismus, also die Leute, die sich jetzt auch auf den Straßen treffen. Obwohl ich glaube, die Begeisterung kommt nur von der einen Seite, aber man muss mal aufpassen. Ja, jetzt aber die Frage, zweiter Teil, was ist normal? Wir leben in einem kulturellen Bürgerkrieg zwischen den linksextremen, woken, politisch-medialen Eliten und den normalen Leuten. Eine Gesellschaft ist normal, solange sie noch zwischen normal und abweichend unterscheidet. Und in der politischen Mitte liegt die unproblematische Normalität, die wir einfach hinnehmen. Gemeint ist das Alltägliche, das von Kontrollen und Kritik entlastet ist, also die Normalität des und so weiter. So ist die Unterscheidung von Regel und Ausnahme normal. Irrsinnig dagegen ist es die zur Regel gemachte Ausnahme. Und genau das muten uns die woken Kulturrevolutionäre zu. Nichts darf mehr gewöhnlich und normal sein. Das Leben wäre aber unerträglich, wenn sich das meiste nicht von selbst verstehen würde und man ständig Entscheidungen treffen müsste. Normal ist, was sich von selbst versteht und nicht erst ausgehandelt und gerechtfertigt werden muss. Das ist eine Definition, aber sie ist natürlich nicht vollständig. Der Essayist Hans Magnus Enzensberger schreibt: Der Begriff der Normalität ist ein terminologischer Pudding, eine breiförmige Masse, die unter der Hand erstarrt, aber schwabbelig bleibt und zerfällt, sobald man sich ihr mit einem harten Instrument nähert. Ein definierender Zugriff hat keine Chance, so Enzensberger. Normalität lässt sich vor allem deshalb schwer beschreiben, weil sie unauffällig ist. Man könnte sagen, sie hat keine prägnanten Eigenschaften und man wird nur auf sie aufmerksam, wenn sie gestört ist. Um das Gemeinte genauer zu benennen, müssten wir eine ganze Familie von Begriffen bemühen. Das Übliche, das Selbstverständliche, das Alltägliche, die Routine, Traditionelles, Konventionelles. Die Welt also, die keiner Begründung bedarf. Wie die Gesundheit ist die Normalität unmerklich. Sie ist so unauffällig wie alles Gute, also der genaue Gegensatz zu dem, was zum Himmel schreit. Im Gegensatz zu allen Formen antibürgerlicher Subkultur, auf die ich in diesem Buch immer wieder zu sprechen komme, stützt sich die Normalität auf bewährte Erfahrungen und Traditionen. Sie ist der Maßstab für das, was man Realitätsprinzip nennt. Und dieses Realitätsprinzip ist konservativ. Man könnte es auch gesunden Menschenverstand nennen. Wir können deshalb sagen, Konservativismus ist der Glaube an die Normalität, gesunder Menschenverstand ist der Sinn für die Normalität. So, jetzt ein größerer Sprung in das Kapitel moderner Konservativismus, denn das wollen Sie mit Sicherheit hören, was das sein soll. Im Gegensatz zum echten Konservativismus arbeiten Traditionalismus und Fundamentalismus mit der Rhetorik des Verlusts. Der Konservative weiß, dass man nicht ohne Gewissheit, Stabilität und Vertrautheit leben kann. Er hat Freude an dem, was er hat, aber eben deshalb auch das Bewusstsein, dass er etwas zu verlieren hat. Das ist in konservativem Denken insofern angelegt, als es an Religion, Sprache, Tradition und an die historisch gewachsenen kulturellen Eigenarten einer Nation gebunden ist. Im Gegensatz zum Universalismus und Internationalismus, wie er für den Sozialismus charakteristisch ist, spielen in konservativen Denken also Vaterland, Familie, die Unterscheidung von Männlichkeit und Weiblichkeit, Autorität, Territorialität und Grenzen eine wichtige, positive Rolle. Der Schritt vom konservativen zum traditionalistischen Denken ist also nicht sehr groß. Umso wichtiger ist es deshalb zu begreifen, dass der moderne, echte Konservativismus, den ich hier verteidige, undoktrinär, ja unprogrammatisch ist. Der moderne Konservativismus will nicht alte Institutionen und soziale Ordnungen erhalten. Er ist vielmehr, wie Thomas Mann das 1935 formulierte, ein Kulturerhaltungswille, der, ich zitiere Thomas Mann, den Geist selbst, die Kultur, das nämlich freie und selbstständige Denken, das innere Leben der Nation zu erhalten wünscht. Der recht verstandene Konservativismus ist also die Bewusstseinsform, in der über lange Zeiten hinweg bewährte Lebenskonstanten bewahrt werden oder aufbewahrt werden. Genau das wird dann als Normalität empfunden. Und nur auf dieser Basis kann es zu Neuem kommen. Denn man braucht Unkritisiertes und Unbegründetes, um sich auf das Risiko von Versuch und Irrtum einzulassen. Das ist die Grenze der Aufklärung. Bei Hans Blumenberg heißt es dazu sehr schön: Es kann vernünftig sein, nicht bis zum Letzten vernünftig zu sein. Gegen Relativismus und Normalitätsleugnung vertraut der Konservative auf seinen gesunden Menschenverstand und er hält an der Verpflichtung fest, nach Wahrheit zu suchen. Dazu gehört der Mut der Aufklärung, sich des eigenen Verstands ohne Anleitung anderer zu bedienen, aber auch der Mut zu bürgerlichen Tugenden. Konservativismus ist der Glaube an die Normalität, gesunder Menschenverstand ist der Sinn für die Normalität. Doch der gesunde Menschenverstand hat es heute schwer. Der Eindruck drängt sich auf, es gibt nichts Selbstverständliches mehr. Man könnte das Normalitätsschwund nennen. In allen Lebensbereichen sind die traditionellen Standards fragwürdig geworden. Und wie reagiert der Konservative darauf? Nicht mit Protest, sondern mit Humor und Ironie, mit Witz und befreiendem Lachen. Kann allerdings mittlerweile auch gefährlich werden, wie Sie gemerkt haben. In unbeirrbarem Vertrauen auf seine Urteilskraft und seinen gesunden Menschenverstand. Der englische Schriftsteller und Journalist Gilbert Keith Chesterton hat einmal gesagt, nichts sei aufregender als die Orthodoxie. Modern, snobistisch, verrückt zu sein, ist einfach. Aber gesund und bei klarem Verstand zu sein, ist ein spannendes Abenteuer. Seit das Illegitime normalisiert und das Normale stigmatisiert wird, erscheint ein Mensch, der seinen gesunden Menschenverstand bewahrt hat, den Linken als reaktionär. In Wahrheit beweist er aber nur den Mut, das Offensichtliche zu sehen und zu sagen. Jetzt mache ich einen riesengroßen Sprung in das allerletzte Kapitel, Zwei Gesichter der Politik. Eine paternalistische Regierung wie die unsere will der spontanen Meinung der meisten Bürger nicht folgen, kann ihr aber auch nicht entkommen. Deshalb muss die politisch-mediale Elite dafür sorgen, dass die öffentliche Meinung der Regierung folgt. Das ist möglich, weil es auf der Ebene der einzelnen Meinungen einen wachsenden Orientierungsbedarf gibt, den man sich allerdings nur ungern eingesteht. Es fällt ja schwer zu akzeptieren, dass man unfähig ist, sich eine wirklich eigene Meinung zum Ukraine-Krieg, zum Palästinenser-Problem oder zum Klimawandel zu bilden. Und deshalb ist man anfällig für Propaganda, also die Meinung von der Stange. Propaganda muss übrigens nicht gleich Zensur und Gehirnwäsche heißen. Das wäre ich Berater der Regierung, würde ich genau da ansetzen und sagen, das muss nicht sein. Man kann es viel eleganter machen. Regierungen kontern Fakten mit Fakten und erzeugen so eine Informationshypnose, die es ermöglicht, politische Entscheidungen durchzusetzen. Zumeist ändert Propaganda nicht die Meinung, sondern sie verstärkt die Meinung. Und damit befriedigt die Propaganda der Parteien das religiöse Bedürfnis der säkularisierten Gesellschaft. Sie leistet also funktionsgenau das, was früher der Glaube der Religion und später das Wissen der Aufklärung bewirken wollte. Nämlich von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie in Sicherheit zu wiegen. Man muss sich nur die Parteiparolen im Wahlkampf anschauen. Die Vielzahl der Parteien ermöglicht eine politische Arbeitsteilung. Die Themen der öffentlichen Meinung werden ja erst politisch, wenn man sie spaltet und zur Wahl stellt. Genau darin besteht die Funktion der Parteienkonkurrenz und der Flügelkämpfe in den Parteien. Was schließlich als politisches Ergebnis präsentiert wird, ist demnach nicht die Folge von Konsens, sondern von Kompromissen. Und das kann auch den regierenden Parteien nur recht sein. Denn der Zwang zum Kompromiss, die Notwendigkeit von Koalitionen, ermöglicht es den Politikern, von Leistungsversprechen abzuweichen. Das war sehr vorsichtig formuliert. Da die Bürger in vielen Fällen keine Kompetenz haben, um die Kompetenz der konkurrierenden Politiker rein sachlich zu beurteilen, bleibt ihnen oft nur das ästhetische Urteil. Erst in den letzten Jahrzehnten haben sich die politischen Parteien darauf eingestellt und konzentrieren ihre Anstrengungen nicht mehr auf Programme, sondern auf das politische Design. Diese konsequente Medieninszenierung von Politik hat eine besonders schwerwiegende Folge. Die Wähler wollen natürlich den besseren Kanzler, können aber letztlich nur den besseren Kanzlerdarsteller wählen. Die Zuschauer der Talkshows und TV-Duelle erwarten offenbar gar keine Programmatik mehr, sondern nur Performance. Deshalb werden Medienberater, Marketing-Experten und Spin-Doktoren immer wichtiger. Sie behandeln den Politiker wie das Produkt einer Firma, die den Kunden mit einer Kultmarke faszinieren will. Besonders deutlich wurde das bei den letzten Bundestagswahlen, Habeck vor Kanzler. Die Bürger orientieren sich notgedrungen an der Performance der Kandidaten, weil die Programme der Parteien entweder undeutlich oder ununterscheidbar sind. Und das hat durchaus seine Logik. Sozialpsychologen wissen, dass klare Ziele hinderlich sind beim Sichern von Identität. Vielversprechend dagegen sind Identitäten, die aus Kontrollbemühungen angesichts des Chaos resultieren. Man erinnere sich nur an Gerhard Schröder und die Flutkatastrophe vor der Bundestagswahl 2002. Unglück und Katastrophen bieten nämlich die Gelegenheit, Politik als Gefühl zu präsentieren, wo es scheinbar nur noch um Menschen geht, nicht um Systeme. Bürokraten können sich dann als Menschen verkaufen und unbürokratische Hilfe versprechen. Ja, ich mache jetzt einen Sprung zum letzten Abschnitt. Ja, nun wäre das politische Minimum, das uns die formale Demokratie anbietet, für den aufgeklärten Bürger durchaus zustimmungsfähig. Also, dass wir alle 4 Jahre wählen dürfen. Doch problematisch wird es, wenn die 2 Gesichter der Politik dazu dienen sollen, die drängendsten Probleme des Alltags durch Scheinprobleme zu verdecken. Bei einer Fülle von Problemen setzt die politisch-mediale Elite alles daran, den Leuten einzureden, dass es hier nichts zu sehen und zu sagen gibt. Und das gilt vor allem für die größten aller Elefanten im Raum und für den größten, nämlich die unkontrollierte Massenmigration. Sie haben das sicher auch mitgekriegt, dass man regelmäßig auch von Umfragen hört, die dann berichten, dass die Massenmigration für die meisten Deutschen eigentlich gar nicht so wichtig ist und dass sie viel ganz andere Probleme sehen, die für sie wirklich politisch wichtig sind. Das karitativ ausgestaltete und weit ausgelegte Grundrecht auf Asyl ohne Gesetzesvorbehalt ist die Falle, die sich Deutschland selbst gestellt hat. Man bringt diesen Elefanten zum Verschwinden, indem man jeden, der in der unkontrollierten Massenmigration ein Problem sieht, als Rassisten bezeichnet. Hier ist eine Sprachpolizei am Werk, die mittlerweile auch der Polizei selbst eine neue Sprache vorschreibt. So kann man mit dem Urteil Hassrede jedes unangenehme Thema tabuisieren. Dazu passt das Umerziehungsprogramm eines Demokratiefördergesetzes, das mit Begriffen wie Engagementsstrategie und Vielfaltsgestaltung deutlich macht, dass es nach dem Vorbild von Orwells 1984 konzipiert worden ist. Um die Bürger von den wirklichen Problemen abzulenken, genügt es aber nicht, Themen zu tabuisieren und die Nazi-Keule zu schwingen. Man muss sie auch mit Scheinproblemen und Scheinlösungen beschäftigen. Solange über non-binäre Toiletten und Böllerverbot diskutiert wird, können die Elefanten ungestört herumtrampeln. Was dabei vor allem auf der Strecke bleibt, ist der gesunde Menschenverstand, die politische Urteilskraft. Die Ablenkungsstrategie, die die politisch-mediale Elite dabei verfolgt, hatte bisher zwei Höhepunkte. Die Blockade der Fähre, die den grünen Chef Robert Habeck von seiner Ferieninsel zurückbrachte, wurde zum deutschen Sturm auf das Kapitol. Und das Treffen einiger rechter Kräfte zum Thema Remigration wurde zur Wannsee-Konferenz 2.0 dämonisiert. Eigentlich ist diese Strategie leicht zu durchschauen. Der Kampf gegen rechts wird wie ein riesengroßer Teppich ausgebreitet, unter den man alle realen Probleme kehren kann. Bei diesem Kampf gegen rechts sollte das Ornament der Massen auf den Straßen unserer großen Städte ein Ausdruck der Wehrhaftigkeit unserer Demokratie sein. Seltsam war nur, dass es sich dabei um Demonstrationen mit der Regierung für die Regierung handelte. Bisher kannten wir das nur aus der DDR. Die Wehrhaften lautete der Adelstitel, den der Spiegel dem Teil des Volkes verliehen hat, der dem Aufruf der Herrschenden folgte, gegen die Opposition zu demonstrieren. Es wird auch gerne davon gesprochen, dass sich hier die Zivilgesellschaft engagiere, um unsere Demokratie zu retten. Doch Zivilgesellschaft bedeutete bisher im Klartext, die rot-grüne Regierung finanzierte Nichtregierungsorganisationen, die Propaganda für die Regierung machen. Auf diese Weise mobilisiert die politisch-mediale Elite ihre Fußtruppen. Aus Angst vor der Diskussion mit den politischen Gegnern setzt man nun Zeichen. Aber auch scheinbar kritische Stimmen wie Korrektiv wurden bisher von der Regierung finanziert. Und die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks interviewen sich immer häufiger selbst als Stimme des Volkes. Dabei wird der Kritiker zum Schweigen gebracht, der politische Gegner als Feind behandelt und die Opposition verteufelt. Das wirft ein eigentümliches Licht auf die politischen Maßnahmen gegen Hass und Hetze. Sie sind despotisch, weil sie im Unklaren lassen, wo Hass und Hetze beginnen. Sicher scheint nur, der Hass der Guten ist der gute Hass. Diese eigentümliche Situation ist der Effekt einer absoluten politischen Metapher, Brandmauer. Sie lässt jede Form von Zusammenarbeit, ja auch nur der Auseinandersetzung mit der AfD, als Tabubruch erscheinen. Das bedeutet aber, dass alles, was rechts vom linken Mainstream ist, dämonisiert wird. Da die Metapher Brandmauer vor allem auch von der CDU benutzt wird, haben wir es seit Jahren mit einer Selbstlähmung des Konservativismus zu tun. Solange sich die ehemals große konservative Partei CDU an der Teufelsaustreibung gegen die AfD beteiligt, im Kampf gegen rechts in der ersten Reihe marschiert und die Brandmauer zu ihrem Markenzeichen macht, ist in der politischen Arena kein Konservativismus mehr möglich. Den Linken und Antibürgerlichen kann das natürlich nur recht sein. Besonders lehrreich ist hier das Gesetz zur Demokratieförderung. Es handelt sich dabei um eine Art Re-Education 2.0. Es ist bei Lichte betrachtet aber auch ein anderer Name für den mittlerweile schon alten Kampf gegen rechts. Denn was ist rechts? Offenbar alles, was der politischen Agenda der politisch-medialen Elite widerspricht. Zur Förderung der Demokratie gehören deshalb neue Meldestellen, die Handlungen und Meinungen der Unbelehrbaren auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle registrieren. So soll sich Deutschland in ein Land der Hinweisgeber, zu Deutsch Denunzianten, verwandeln. Das bedeutet aber im Klartext, dass Regierungskritik tendenziell als Hassrede, die Meinung der anderen als Hetze behandelt wird. Die Demokratie von Regierungselite zu fördern, ist genauso paradox wie Rousseaus Projekt, die Bürger zur Freiheit zu zwingen. Das ist nicht ganz leicht zu durchschauen und man muss zugeben, dass sich die Vormundschaftsmentalität der politischen Klasse und ihrer Sympathisanten damit durchaus geschickt tarnt. Engagementsstrategie und Vielfaltsgestaltung sind die paradoxen Begriffe einer paternalistischen Politik, die die Bürger zum Engagement zu erziehen, ja in ihrer Freiwilligkeit zu unterstützen, vorgibt. Und in den Talkshows feiern die Guten ihre Eliteherrschaft. Man kann sich fragen, wie es einer Regierung gelingen kann, dauerhaft gegen die Mehrheit der Bürger zu regieren. Man denke nur an das Gendern, das Heizungsgesetz und vor allem natürlich die Massenmigration ohne Obergrenze. Das kann man nur durch eine Politik der Panik erreichen, die bei Corona getestet und nun auf Klima und Energie übertragen worden ist. Nichts ist nämlich für eine autoritäre Herrschaft günstiger als der Ausnahmezustand. Hier gibt es nur noch Erlösung im radikalen Bruch mit der Normalität, also mit dem Leben, das wir bisher kannten. Das Deutschland-Tempo, das Olaf Scholz als Bundeskanzler versprochen hat, wird also nicht durch wirtschaftlichen Wettbewerb und Innovation, sondern durch Angst erreicht. Den Bürgern diese Angst zu nehmen, ist die wichtigste Aufgabe einer neuen Aufklärung. Sie muss am Anfang einer Wiedergeburt der Bürgerlichkeit stehen. Und sie setzt, wie schon die klassische Aufklärung des 18. Jahrhunderts, vor allem Mut voraus. Den Mut, selbst zu denken, sich auf den eigenen gesunden Menschenverstand zu verlassen und den Mut zur Normalität. Vielen Dank.